Big Show 687, es geht los. Ich freue mich sehr, eine wunderbare Runde, die sich wieder eingefunden hat. Zum einen, wir haben uns das letzte Mal live in Wimbledon gesehen, ist schon ein halbes Jahr her. Jonas Friedrich, Amazon und von Sky. Guten Morgen, lieber Jonas.
Ist leider völlig richtig, viel zu lange her.
Ja.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Dann Andreas Renner. Was kann Andreas, wann haben wir uns das letzte Mal live gesehen? Ist auch schon länger her.
Ich kann mich nicht erinnern.
Siehste?
Aber
ja.
Und also es ist länger her als ein halbes Jahr.
Und bei Philipp Schneider von der Süddeutschen Zeitung. Philipp, ich glaube, war es Valencia 2018. Ich bin mir nicht sicher, ob wir uns seitdem irgendwann mal gesehen haben. Guten Morgen. Nein, doch, wir haben uns gesehen bei Javier Cáceres. So ist richtig.
Guten Morgen. Wollte ich gerade sagen, Tore wie gemalt.
Ja, exakt, ja.
Bei der Buchpräsentation, genau.
So, jetzt passt auf. I hit you with something. Ihr seid nicht vorbereitet drauf. Heute Nacht, und ich weiß, ihr seid alle drei am Stream der ATP Challenger Tour gehangen. Diego Forlan, 45 Jahre alt mittlerweile, hat sein Debüt als Profi-Tennisspieler gegeben. Ich weiß nicht, ob es auch noch ein zweites Match geben wird. Und zwar als Doppelpartner von Federico Coria. Sie haben es nicht hoch gewonnen, um es vorsichtig auszudrücken. Egal. Aber, Andreas, wenn man unseren jüngeren Hörer, vielleicht gibt es ja zwei, drei, erklären muss, wer oder wie viel war Diego Forlan, was müsste man diesen jungen Hörern sagen?
Puh, schön, dass du mir die Frage am Anfang
stellst. Ja, ja. Die anderen beiden dürfen nachdenken.
Das Problem bei der Geschichte ist, die Fußballkarriere von Diego Forlan ist schon, liegt auch schon wieder so lange zurück, dass ich mir ernsthaft drüber nachdenken muss, was seine besonderen Qualitäten waren. Aber ich meine, er war ein herausragender Stürmer für die argentinische Nationalmannschaft.
Uruguay, bitte.
Siehst du, da fängt es schon an.
Ja, ja.
Insofern gebe ich die Frage weiter.
Hat irgendwie Jonas, hast du was?
Leute. Also, ja. Also ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Blödsinn, aber für mich ist es der Stürmer des FC Villarreal. Das gelbe U-Boot.
Ja.
Und da reden wir jetzt über Mitte der ersten 2000er Jahre.
Ja,
also,
ich habe es heute nachgeschaut, stimmt,
so
ja.
Um 2005, 2006, 2007, so die Richtung müsste das sein. Da hatte er seine Prime-Phase und da war er eine Zeit lang einer der heißesten Stürmer der Primera Division, würde ich sagen. Und hat dort also einige Jahre immer zweistellig getroffen. Aber die Kategorie ist ja jetzt, wenn ich das richtig absehe, auf was du hinaus möchtest, die Kategorie ist ja berühmte Sportler, die eine super Zweitsportart haben. Richtig?
Das ist absolut. Bitte geh weiter. Michael Jordan war es nicht, denn seine Versuche im Baseball sind gescheitert. Hast du jemand auf der Platte, Jonas?
Steph Curry ist ein sehr gefährlicher Golfer.
Ja, Marty Fish übrigens auch, ehemaliger Tennisprofi. Marty Fish hat sich auch auf der PGA-Tour sogar versucht.
Genau. Es gibt einige Padel-Spieler, die ehemalige Fußballer, die Padel spielen oder Padel. Da gibt es auch echt ein paar gute. Laden Petric zum Beispiel, ausgesprochen guter Padel-Spieler. Was haben wir noch?
Ah, siehst du mal, Jens, ich dachte, du willst geschickt zu Jürgen Klopp überleiten. Ich dachte, das Thema sei... Schaut mal, wo Leute nach ihrer aktiven Karriere plötzlich überraschend auftauchen. Und das sei sozusagen.
Ja, aber Klopp fischt doch im selben Teich, Philipp, in dem er immer gefischt hat. Das wäre doch jetzt was anderes, wenn Klopp, dessen Sohn übrigens, apropos Padel oder Paddle, da gibt es eine Berliner Paddle-Vereinigung und da ist Marc Klopp der Chef. Um jetzt im Thema zu bleiben. Also, aber das wäre die Idee, Philipp. Haben wir irgend noch jemanden? Können wir uns Bastian Schweinsteiger, nur weil er mit Anna Ivanovic verheiratet ist, irgendwann auf der ATP Challenger Tour vorstellen? Ich weiß es nicht.
Ja, wir könnten es tun, aber wir sollten es vielleicht nicht tun.
Ja, genau.
Aber Michael Schumacher war auch ein hervorragender Fußballer immer.
Ja.
Ich würde übrigens bei dem, was Jens vorhin über Michael Jordan gesagt hat, Protest einlegen, ganz schlicht und einfach deswegen, weil Michael Jordan hat es immerhin geschafft, im Farmteam Baseball zu spielen, selbst wenn es für die erste Liga nicht wirklich gereicht hat, aber das ist auch schon verdammt gut und vermutlich besser als auf der Challenger Tour ein Spiel zu machen als 45-Jähriger.
Ja, und ich habe
Deion Sanders fällt mir jetzt dann
ein, natürlich, ja.
Der gleichzeitig Football und Baseball gespielt hat in den früheren 90er Jahren, als er vor allen Dingen in seinen Zeiten bei Atlanta.
Also da gibt es auch irgendeinen Olympioniken, der sowohl bei Winter- als auch bei Sommerspielen angetreten ist, aber ich komme gerade nicht drauf. Ich habe irgendwann kam der mal in der Glosse bei mir auch vor.
Also es gab eine amerikanische Sprinterin, das weiß ich, die beim Bobfahren im Winter dann auch Anschieberin war. Das stimmt, aber da fällt mir der Name natürlich auch nicht ein.
Also wir produzieren hier gerade sehr, sehr gefährliches
Halbwissen. Ja, ja.
Voran. Insofern,
wir kommen gleich zum Fußball.
Ich habe die Seite von Diego Forlán aufgemacht, nur damit wir das nochmal ganz kurz einsortieren können. Also Villarreal, 3 Jahre, 54 Tore in 106 Spielen und danach Atletico Madrid, 4 Jahre, 74 Tore in 134 Spielen. Ja, und dann ist er noch weit rumgekommen, war bei Manchester United, war bei Inter Mailand und am Ende 2 Jahre in Indien.
Auch das muss man vielleicht gesehen haben. Ein Wort noch zu Michael Jordan, der natürlich nicht die besten Voraussetzungen mitgebracht hat, um Baseball zu spielen, weil er einfach zu groß ist. Ja, und der hat, glaube ich, bei den Birmingham Barons, so hieß, glaube ich, dieses Triple-A-Team oder was, ein Double-A-Team gespielt und aller Ehren wert. Jetzt habe ich noch eine Frage, die nicht aktuell mit Fußball was zu tun hat, aber ich bin in Turin und man geht durch Turin und Jonas, die Frage geht jetzt in erster Linie mal an dich als Handlungsreisenden in Sachen Fußball, der du mit Amazon ja die Champions League bereist und davor natürlich auch schon. Ich bin hier in Turin und es weist nichts, aber wirklich überhaupt nichts darauf hin, dass in dieser Stadt mindestens einer, im Zweifel sogar zwei, beinahe, also Juventus Turin ist ein legendärer Fußballverein, ob man jetzt mag oder nicht, es weist nichts darauf hin, dass Juventus Turin in dieser Stadt spielt, gibt einen Miniladen und ich bin die Innenstadt 3 bis 5 Mal schon durchschritten. In welcher Stadt, in der du in letzter oder auch in länger vergangenerer Zeit warst, hast du das Gefühl, diese Stadt lebt einen Verein wirklich? Weil Turin lebt nicht Juventus und auch nicht den AC.
Also ich war zuletzt in Liverpool und da ist es tatsächlich sehr schwer, dem Club, dem Fußball und allem zu entgehen. Also es ist egal, mit wem man sich unterhält. Es hat jede eine sehr klare Meinung. Oder mindestens ist man einmal Kenny Dalglish in die Arme gerammt und wurde von dem beschimpft. Es hat wirklich original jeder Einwohner mindestens 2, 3 Top-Anekdoten auf Lager, die Verbindung mit diesem Club herstellen. Es gibt die Beatles, es gibt den FC Liverpool und sehr viel mehr nicht in dieser Stadt. Also man wird erschlagen dort von der Hingabe. Zu diesem Fußballverein.
Wie viel sieht man denn von Everton, Jonas? Finden die statt?
Also gibt es auch. Die sind nicht so sichtbar. Also ist vielleicht auch selektive Wahrnehmung meinerseits. Es ist tatsächlich inzwischen schwer, dieses neue Stadion, das ist irre, das Everton da baut. Das ist wirklich von überall zu sehen. Das ist sehr prominent. Aber wenn du mich fragst, es sichtbar ist jetzt erstmal so in der Stadt eigentlich nur die rote Farbe. Und Everton ist mehr so, die gibt es auch noch. Und das sind aber eher so, die trifft man auch ab und zu einen. Und dann ist man automatisch ganz schnell wieder beim FC Liverpool.
Also eine Stadt, wo einen auch der Fußballclub, der dort Ansässige erschlägt, ist Neapel. Also in Neapel fand ich es völlig krass und es ist natürlich sehr stark da auch mit der Person Maradona verbunden und also da ist es ja wirklich so, dass man, da gibt es ja keine Kneipe, kein Restaurant, wo nicht irgendwas hängt, ein Schal, ein Bild von Maradona, die Graffitis auf den Straßen, also da fand ich es wirklich bisher von den Städten, die ich bereist habe, fand ich es am eindrücklichsten eigentlich.
Und Philipp,
jetzt um nochmal. Das sind ja religiös wahnhafte Züge dort. Also
ich schließe mich an. Bei Maradona schließe ich mich mittlerweile mit religiös wahnhaften Zügen fast ein kleines bisschen an. Aber Philipp, als wir in Valencia waren, und das ist jetzt wirklich schon 6 Jahre her, dort fand ich, der FC Valencia war schon auch präsent. Und wenn du dieses Mestalla siehst, ich hatte Angst reinzugehen, weil diese Tribünen so steil sind. Also ich fand, in Valencia hatte ich auch das Gefühl, okay, Tennis in der Stierkampfarena, aber ansonsten Fußball.
Ja, ich habe ja in Valencia tatsächlich teilweise studiert, wobei meine Frau heute noch sagt, ich hätte da nicht studiert, sondern nur eine Wohnung gehabt. Aber in dieser Zeit war ich halt auch häufiger bei den Heimspielen von Valencia. Und das ist tatsächlich, ja, also dieses Stadion, das steht ja mitten sozusagen auch in der, also am Blasco Ibáñez, dort, wo die Studenten halt verkehren und tagsüber und abends auch. Und das ist halt Da sieht man in Reihenform, wie man den Fußball in eine Stadt integriert, im besten Fall. Ja, das liegt nicht irgendwo draußen an der Müllhalde des Stadions, sondern das ist wirklich da, wo ein Stadion sein sollte, da, wo die Leute sind. Und deswegen bin ich voll bei dir. Also der FC Valencia ist in dieser Stadt total präsent.
Übrigens, liebe Freunde, die ihr nicht aus München seid, draußen bei der Müllhalde, Entschuldigung, Andreas, gleich draußen bei der Müllhalde, das war eine ganz gefährliche Spitze gegen den FC Bayern München. Andreas, bitte.
Du, der du in München lebst, was findest du denn, wie sehr die Stadt München den FC Bayern lebt?
Ja, ich habe es mir überlegt, ja. Wenn du in die Innenstadt reingehst, gibt es ja diesen, es ist fast wie ein Megastore, wo du die Bayern siehst, am Flughafen wirst du schon belästigt mit Bayern-Merchandise. Was ich hier halt gar nicht sehe, irgendwie, also das muss man sagen. Andrea Pirlo war vor 2 Tagen zu Gast beim Tennis. Es hat bislang keinen größeren Applaus gegeben und ich habe mit applaudiert, weil Andrea Pirlo einer der ganz Großen ist. Schade, dass er dann gedacht hat, er muss Trainer werden und gleich bei Juventus, aber andere Geschichte. Aber in München finde ich schon, dass man ab und zu auch Leute sieht, die mit Trikots herumgehen. Jetzt hat Jonas mir natürlich eine Aufgabe gestellt, die ich nicht lösen kann, weil wenn er sagt, in Liverpool, wenn man mit Leuten spricht, Jonas, wie soll ich hier mit den Leuten in Turin sprechen? Ich kann kein Italienisch, ich verstehe 3 Wörter, also das ist natürlich eine Aufgabe, die ich nicht meistern kann. Aber ich finde schon, dass der FC Bayern in München ist schon präsent, Jonas, oder?
Also, ja, total. Also das ist, ich finde, auf eine angenehme Art und Weise
ja, genau,
sind beide Clubs in München präsent. Also ja. In Giesing ein bisschen ursprünglicher und natürlicher und beim FC Bayern natürlich auch immer mit so einer touristischen Komponente. Aber ich finde total, dass das ist ein total organisches und spürbares Dasein, das der FC Bayern in dieser Stadt hat. Ich glaube, es verschwimmt vielleicht in wirklich großen Metropolen, natürlich, was weiß ich, London, Turin habe ich eine kleine Schwäche, war ich noch nie, deswegen kann ich da echt nicht mitquatschen. Und ich bilde mir aber auch noch ein, dass es halt in so, ich sag mal, was ist mit Kaiserslautern, Andreas? Das ist dein Gebiet. Da würde ich ja auch vermuten, dass es ja eigentlich so eine kleine Regionalstadt ist, die sich eigentlich auch weitgehend diesem Berg verschrieben hat. Also es wäre zumindest meine Vermutung.
Ja, also ich meine, das hat natürlich schlicht und einfach damit zu tun, dass die Stadt Kaiserslautern quasi ihre gesamte Prominenz diesem Fußballclub verdankt. Und die Prominenz, die tatsächlich über Deutschland hinausgeht oder vielleicht früher, weil das war früher noch mehr, als sie halt international gespielt haben, als sie Legenden wie Fritz Walter in ihrem Team hatten. Das ist jetzt alles schon eine Weile her. Aber in Kaiserslautern ist es sehr präsent und es gibt zum Beispiel auch einen Kreisel, der zugegebenermaßen in der Nähe des Stadions ist. Und da sind dann halt Fußballerstatuen aufgestellt. Und da fährt man, wenn man auf dem Weg zum Stadion ist, fährt man da quasi durch den Kreisel durch. Und die andere Geschichte ist bei Kaiserslautern dadurch, dass das Stadion auf dem Betzenberg ist. Wenn man auf der Autobahn an Kaiserslautern vorbeifährt, das Einzige, was man von der Stadt sieht, ist dieses Stadion, was da über der Stadt thront. Das ist fast so ein bisschen, also ich glaube, für die Auswärtsmannschaften ist so ein bisschen so, als würde man nach Mordor reisen.
Philipp, ich bin noch nie in Kaiserslautern gewesen, ich kann es nicht beurteilen, nur wenn sowas hoch erhoben, da fällt mir immer die Burg Kufstein ein, also wenn man auf der Autobahn Richtung Innsbruck fährt, genauso stelle ich mir den Betzenberg vor, der ist das einfach schon, oder Jonas, also ich ja. Irgendwie so, ja, kennst du es ja auch. Ja, wie sind wir jetzt so weit abgeschwiffen? Es ist alles gut hier. Jetzt machen wir noch keine Pause. Jetzt wollen wir, weil Philipp es angesprochen hat, Javier Cáceres, Tore wie gemalt, übrigens ein sehr, sehr schönes Weihnachtsgeschenk für alle da draußen. Wenn ihr was braucht, was Kleines, auch Jonas, für dich, lass es dir schenken, wenn du es noch nicht hast. Es ist wirklich ein sehr witziges Buch nach einer guten Idee gestaltet. Aber Javier Cáceres hat am Montag, glaube ich, war es, in einer Kolumne der Süddeutschen Zeitung im Grunde genommen geschrieben, dass er sich von der, und ich nur sinnbildlich, dass er sich von der Bundesliga nicht mehr unterhalten fühlt, weil die Bayern wieder so dominant sind, wie man das eben kennt, mit Ausnahme des letzten Jahres. Philipp, bist du wenigstens noch? Fühlst du dich unterhalten von der Fußball-Bundesliga?
Ich finde ja, man vergisst immer, es wird so oft immer witzigerweise gesagt, bis auf das letzte Jahr. Und da vergisst man immer,
vor was 2 Jahren
der Dortmund Jahr passiert fast ist. Dortmund dass war, die Bayern ja. halt wirklich nur dank eines Last-Second-Goals Meister geworden sind. Also die Saison hat mich tatsächlich auch bis zur Schlussgeraden unterhalten. Da war ich auch im Stadion am letzten Spieltag. Deswegen, das sah lange nicht so aus, als würden die Bayern da Meister werden. Ich bin natürlich so rein fachlich ganz bei meinem Kollegen. Es ist die Dominanz der Bayern ist jetzt gerade tatsächlich wieder erdrückend. Ja, also auch es gibt eine ganz frische Statistik, die den Ballbesitz einfängt in den europäischen Top-Ligen. Und da liegt der FC Bayern also mit Abstand auf Platz 1, also mit 70,7% Ballbesitz, den sie haben, vor Paris. Aber Paris spielt halt nun mal in einer ganz anderen Liga, in der die, ich sag mal höflich, in der die Konkurrenz nicht ganz so groß ist für Paris.
Wir halten
aber locker 7% auch etwa vor Manchester City, ja, und Pep Guardiola. Und genau das sehen wir gerade an jedem Spieltag. Diese Überlegenheit der Bayern ist ja nicht nur in der Tabelle erdrückend, sondern die ist auch auf dem Platz erdrückend. Und man hat als Zuschauer ja wirklich nur ja, diese Gegentore, die ja berühmt sind, die hin und wieder mal fallen, von denen Barcelona 4 produziert hat, von denen Aston Villa 1 produziert hat. Diese Kontertore, wenn die Bälle halt in die weiten Felder vor Manuel Neuer geschlagen werden, dann kann da immer was passieren. Aber die Mannschaften, die in der Bundesliga dazu in der Lage sind, also da braucht es einen herausragenden Passgeber und da braucht es im Grunde auch einen herausragenden Konterstürmer. Eintracht Frankfurt hat die auch. Deswegen haben die 3 Tore geschossen gegen die Bayern. Das sind dann Spiele, die sind gleich spektakulär. Und das würde ich dann meinem Kollegen dann doch entgegenhalten. Also es gibt diese Perlen doch noch, selbst in Bayern spielen. Und im Rest der Liga ist es ja nicht so, als wäre es völlig uninteressant. Ne? Also selbst wenn die Meisterschaft irgendwie tatsächlich entschieden scheint, weil Leverkusen nun mal einfach nicht so dominant ist, also bei weitem nicht wie in der Vorsaison und Dortmund und Leipzig.
Nicht gut genug.
Stuttgart gibt es halt noch, genau. Also, aber sei es drum. Das sind halt diese Spiele, an denen man sich dann halt erfreuen muss. Kampf um Platz 2, Kampf um Platz 3, um die Champions League-Plätze und was die Trainer halt dort bewerkstelligen und aufstellen. Ja, wir haben unglaublich, also unfassbar interessante Trainer gegenwärtig in der Bundesliga. Und wenn man sich anschaut, was Sebastian Hoeneß bei Stuttgart macht, für mich die Liga als solche nicht jetzt total langweilig.
Aber Stuttgart.
Also ich bin befangen, das möchte ich voraussetzen.
Ja, du bist befangen. Disclaimer. Bei Bayern oder bei Stuttgart?
Wo bist du befangen? Beim Thema Bundesliga, weil ich einfach so beruflich damit verbandelt und verhaftet bin, dass ich mir einbilde, das ist super spannend und interessant, weil ich mich natürlich quasi täglich damit beschäftige, finde ich alles faszinierend. Ich gebe ganz kurz zu bedenken, dass die Bayern im Übrigen letztes Jahr zu diesem Zeitpunkt exakt die identische Bilanz hatten. 2 Unentschieden, wenn ich es richtig im Kopf habe, nach 10 Spieltagen alles andere gewonnen. Der einzige Unterschied ist, dass da halt noch Leverkusen war, die noch den einen Tick besser waren. Deswegen gibt es jetzt einmal in der tabellarischen Dominanz gar keinen Unterschied. Die Differenz besteht darin, dass es dieses Jahr kein anderes Überteam gibt, dass die Bayern natürlich besser spielen als letztes Jahr, weiß ich auch. Aber das ist der Eindruck, den man zum Bild gehört halt, dass die Bayern letztes Jahr genauso gut waren im Ergebnis. Dieses Jahr sind es die Leipziger nicht, die hätten eigentlich alles, was man dazu braucht. Die Dortmunder sind es aus ganz unterschiedlichen Gründen überhaupt nicht und Leverkusen struggelt auch ein wenig. Deswegen ist das jetzt gerade ein bisschen, möglicherweise ein bisschen einseitig. Aber ich habe jetzt wirklich... Also ich bilde mir ein, in diesem Top-Segment, ich sage jetzt mal Top 6, Top 7, was die Leistungen angeht, mit Frankfurt, mit Stuttgart, Philipp, du hast es schon angesprochen. Also da lasse ich mir nicht erzählen, dass die Bundesliga irgendwie schlecht, langweilig und ununterhaltsam wäre. Wir können gerne darüber sprechen, ob wir in der Gesamtbetrachtung zu viele kleine Clubs und Außenseiter haben. Würde ich sagen, ja, ist so. Das hat damit zu tun, dass viele große Traditionsclubs in den letzten Jahren aufgrund ihrer Struktur auch ja, in die Zweitklassigkeit relativ fest abgedriftet sind. Und wir haben jetzt halt einfach so wir haben ein bisschen viele kleine Dörfer und Außenseiter, die jeder für sich genommen total cool und berechtigt in der Bundesliga sind, aber die halt in Summe so ein bisschen zu regionales Bild von der Liga zeichnen. Lass mich mal so ausdrücken. Darüber kann man sprechen. Also haben wir jetzt mal plakativ zu wenig Schalke und zu viel Heidenheim in der ersten Liga. Da bin ich dabei. Das ist sicherlich ein Thema. Aber also unter diesen Top 6, Top 7, meinetwegen noch Top 8, bin ich eigentlich total happy in der Bundesliga.
Ich stimme dir da in allem zu, Jonas. Ich würde halt nur noch ergänzen wollen, ja, wir haben vielleicht zu viele kleine Heidenheims, Kiels und so weiter und so fort in der Fußball-Bundesliga. um in der öffentlichen Wahrnehmung, also das führt halt dazu, dass man in der öffentlichen Wahrnehmung sicher auch ein bisschen Interesse für die Bundesliga verliert und sich mehr auf die zweite Liga fokussiert. Das ist alles wahr. Ja. Ich will nur noch mal erwähnen, die, die jetzt in der zweiten Liga gelandet sind, und du hast das ja schon angedeutet, die sind da selber schuld dran. Ja, die sind das Problem. Heidenheim ist nicht das Problem. Die Traditionsclubs, die sich selber in die zweite Liga bugsiert haben, die sind schuld.
Es ist nur eine Feststellung, keine,
ja, keine Wertung.
Das ist keine Wertung.
Ja. Lasst uns hier kurz in uns gehen und nach einer kurzen Pause mit Philipp Schneider, Jonas Hofmann, ja, schön. Jonas Hofmann würde ich auch gerne bei ihm begrüßen. Jonas Friedrich. Aber ja, ich glaube, Jonas Hofmann habe ich mal beleidigt bei X, unabsichtlich oder vielleicht sogar absichtlich. Ich glaube nicht, dass der in die Sendung kommt. Jonas Friedrich und Andreas Renner, kurze Pause. Ich habe mal...